Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, Jesus, jetzt sprichst du zu uns, zu jedem Einzelnen von uns in das Herz. Hilf uns, dass wir dein Wort annehmen und aufnehmen, dass wir es als dein Wort gelten lassen und dass wir uns von dir anrühren und verändern lassen. Du hast einen Plan auch für diesen Tag und für diese Woche, für das, was du uns zeigen willst, was du uns deutlich machen willst, wo wir einfach Zeugen sein dürfen in dieser Welt für dich. Herr, hilf uns, dass wir das einfach zulassen, dass du jetzt zu uns redest. Und deshalb sei du mit deinem Geist bei uns Hörenden und bei mir, der ich jetzt verkündigen darf. Amen. Liebe Gemeinde, wie gehen Sie mit Krankheit um? Welchen Stellenwert hat bei Ihnen die Gesundheit? Hauptsache gesund scheint irgendwie so das Motto des 21. Jahrhunderts zu sein. Es gab mal eine Sendereihe, die hieß so, Hauptsache gesund. Als gäbe es nichts Größeres unter der Sonne als physische Gesundheit. Dahinter verbirgt sich natürlich die Meinung, nur ein gesunder Mensch habe an sich einen Wert, der sich freilich in voller Leistungsfähigkeit, in Fitness und damit auch gesellschaftlicher Anerkennung niederschlägt. Die meisten Menschen sehen heute Krankheit als einen Defekt an, als den Super-GAU, den es auf jeden Fall zu beseitigen gilt. Man geht dann in die Reparaturwerkstatt, Arztpraxis oder Krankenhaus, lässt Teile auswechseln oder sich zumindest ein starkes Medikament zur Ausmerzung der Krankheit geben. Jedenfalls, Krankheit ist wegzuoperieren. Hauptsache, es geht schnell und kostengünstig. Die Debatte um die Gesundheitsreform sprechen eine deutliche Sprache. Was da gekämpft und gerangelt wird, um dieses Thema, wie um kaum ein anderes in der Politik. Für Krankheit hat man keine Zeit. Zugegeben, dies ist eine Karikatur von Krankheit, aber sie spiegelt eine Seite unseres gesellschaftlichen Bewusstseins wider. Die Krankheitsgeschichten der Bibel zeigen uns dagegen eine völlig andere, eine ganzheitliche Sicht. Da ist der kranke Feldhauptmann Naaman, ein Feind Israels. Er hat Aussatz, das Ende der Karriere droht. Eine junge jüdische Sklavin weiß um Hilfe, sie weiß um Elisa, den Mann Gottes. Naaman muss sich auf einen langen Weg machen, auf dem er viel zu lernen hat. Am Ende dieses Weges begegnet dieser kranke General dem lebendigen Gott Israels. Nicht nur sein Aussatz wird geheilt, das ist der Nebeneffekt, sondern eine lebendige Beziehung zu Gott wird hergestellt. Ein heidnischer General lobt den Gott Israels. Oder Hiskia, der fromme König Israels, liegt todkrank in seinem Bett. Jesaja sagt ihm seinen Tod an. Verzweifelt starrt er nur noch zur Seite. Er schreit zu Gott und bekommt weitere 15 Jahre seines Lebens geschenkt. Auch hier stehen die Krankheit und die Gottesbeziehung in einem ganz engen Zusammenhang. Ein gesundes Leben ist immer Geschenk von Gott, dem Schöpfer. Vorhin haben wir in der Evangeliumslesung die Geschichte von der Heilung des Gelähmten gehört. Da sagt Jesus zu dem Gelähmten nicht zuerst, steh auf und sei von deiner körperlichen Lähmung geheilt, sondern er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Deine geistliche Lähmung hat Vorrang vor deiner körperlichen. Dein Seelenheil ist wichtiger als dein körperliches Heilwerden. Auch in Johannes 5 ist von einem Gelähmten die Rede. 38 Jahre liegt er schon in diesem merkwürdigen Krankenhaus Bethesda. Eigentlich ein Tümpel, ein Teich, ein See. Und man dachte, wenn man da schnell genug reinkommt, dann wird man geheilt. Krankenhaus Bethesda. Dieser Mann ist allein, einsam, ausgeschlossen. Im Gottesdienst war er schon lange nicht mehr. Die Gemeinde hatte ihn vergessen. Aber gerade zu ihm geht Jesus und fragt ihn, ob er überhaupt noch gesund werden will. Ist eigentlich eine Frechheit nach 38 Jahren, aber man kann sich sogar an Krankheit gewöhnen. Dann nimmt man nur noch dumpf und abgestumpft am Leben teil. Man vegetiert eigentlich nur noch so vor sich hin. auch in dieser Geschichte geht es um die Beziehung. Dieser Mann hat niemanden mehr, der ihm helfen könnte. Er ist wirklich allein. Nachdem Jesus ihn geheilt hatte, ging er in den Tempel, wo es zu einer zweiten Begegnung mit Jesus kam. Auch hier spricht Jesus das Thema Sünde an. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Mal ehrlich, gibt es wirklich Schlimmeres als 38 Jahre lang krank und einsam sein? Jesus sagt, ja, es gibt viel, viel Schlimmeres. Schlimmer als jede noch so lange oder schwere Krankheit ist, für immer verloren sein. Wo gehen Sie hin, wenn Sie krank sind? Wen rufen Sie zu sich, wenn Sie mit hohem Fieber im Bett liegen? Doch sicher den Arzt. Was für ein Glück, dass wir gute Ärzte in unserer Nachbarschaft haben. Was für ein Luxus, dass wir in einem Land leben mit einer der besten medizinischen Versorgungen auf der ganzen Welt. Was können nicht alles unsere Ärzte und unsere medizinische Technik, unsere Pharmazie? Auch dafür dürfen wir Gott von Herzen dankbar sein. Aber gerade deshalb denken wir viel zu kurz, wenn wir Ärzte und Kliniken nur noch als Reparaturwerkstätten sehen, die uns wieder in Schwung bringen sollen. Gut, dass wir Ärzte haben. Gut, dass wir sie rufen können. Aber als Christen haben wir viel, viel mehr. Wir wissen um den lebendigen Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der unser Schöpfer ist. Wenn wir krank sind, dürfen wir vor allem und zuerst ihn anrufen. Wenn wir schlapp und erschöpft, fiebernd im Bett liegen, dürfen wir seine Leute rufen. Sie haben richtig gehört. Seine Leute. Davon handelt unser heutiger Predigtext aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 13 bis 16, den ich uns jetzt vorlesen möchte. Der Apostel Jakobus schreibt: Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Krankheit war im alten Israel ein ganz großes Problem. Krank sein hieß meistens für die Betroffenen, ausgeschlossen zu sein aus dem gesellschaftlichen und dem religiösen Leben. Die Geschichte von den 10 Aussätzigen zeigt es uns. Wer aussätzig war, galt als unrein, auch im geistlichen Sinne, und war damit ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Denn irgendetwas in seinem Leben oder im Leben seiner Vorfahren musste schiefgelaufen sein, sonst hätte er ja nicht krank werden dürfen. So dachte man. Er konnte am Gottesdienst nicht teilnehmen. Und wie sieht das heute bei uns aus? Wir kennen diese Unterscheidung von rein und unrein nicht mehr. Gott sei Dank, dass wir es nicht mehr so sehen wie jene Pharisäer. Und doch, wer krank ist, ist oft isoliert, liegt zu Hause oft einsam im Bett. Und dann kann sich manchmal Folgendes ereignen. Hannah etwa war über viele Jahre Mitarbeiterin in der Gemeinde. Auf sie war immer Verlass. Nun liegt sie schon 4 Wochen lang krank im Bett. Nach ihrer Operation kam sie einfach nicht mehr auf die Beine. Und wo ist jetzt die Gemeinde? Kaum einer schaut bei ihr vorbei. Und wo bleibt der Pfarrer? Schon seit einer Woche denkt sie, der könnte doch jetzt wenigstens einmal kommen und mich in meiner Krankheit besuchen. Es würde mir sicher gut tun, aber der Pfarrer kommt nicht. Da sieht man es mal wieder. Typisch Kirche, solange man gesund ist, solange man mitarbeiten kann, ist das gut. Aber wehe, du bist krank, dann fragt keiner nach dir. Dann bist du von allen verlassen. So liegt Hannah im Bett und hadert mit sich, mit dem Leben und schließlich auch mit Gott. Dem Pfarrer hat indes niemand erzählt, dass Hannah krank ist. Zunächst hat er ihr Fehlen noch gar nicht so sehr bemerkt, weil Hannah auch gelegentlich für einige Wochen verreist ist. Da hat sie sich nie abgemeldet. Nun wollen wir auf unseren Predigttext achten. Jakobus gibt uns und solchen Menschen wie Hanna einen ganz anderen Rat. Wer krank ist, rufe die Ältesten. Wer krank ist, rufe die Ältesten. Also nicht im Bett liegen und hadern, dass niemand kommt, sondern das Telefon nehmen und anrufen. Außerdem muss es nicht allein der Pfarrer sein. Hier sind die Ältesten gefragt. Die Presbyteroi heißt es dort wortwörtlich und in der Rheinischen und Westfälischen Landeskirche heißen die Kirchenvorsteher Presbyter, die Ältesten. Pfarrer, Kirchenvorsteher, bewährte Christen des Vertrauens und manchmal, das verrate ich Ihnen gerne, ist ein solcher Mensch viel lieber mit einem Menschen zusammen, dem er über viele Jahre und Jahrzehnte verbunden ist und vertrauen kann, als etwa dem Pfarrer. Also, Christen des Vertrauens, die sollen herbeigerufen werden und das hat eine großartige Verheißung. Da wird deutlich, was Gemeinde ist, nämlich der Leib von Jesus Christus, der hier am Krankenbett Wirklichkeit wird. Hanna und ihre Leidensgenossen und Leidensgenossinnen sind nicht ausgeschlossen. Sie sind Glieder am Leib von Jesus Christus. Gemeinde findet an ihrem Krankenbett statt. Ich habe früher in den Gemeinden, in denen ich vorher tätig war, von Zeit zu Zeit Hausabendmahl angeboten. Und die Leute haben mich angerufen, haben gesagt, Herr Pfarrer, können Sie nicht mal kommen, bei uns Hausabendmahl feiern. Die Oma, die ja nicht mehr in den Gottesdienst kommen kann, möchte mal wieder Abendmahl feiern. Dann haben wir die Nachbarschaft zusammengerufen und haben uns dort in der Gemeinde, in der Hausgemeinde zusammengesetzt und haben Abendmahl miteinander gefeiert. Ich habe über ihr gebetet und habe sie gesegnet, die Oma. Über ihr wird gebetet, ihre Not wird vor Gott gebracht. Ich bin der Herr, dein Arzt. So heißt es in 2. Mose 15. Was für eine großartige Zusage. In Krankheitszeiten sind wir nicht nur in der Hand unseres menschlichen Arztes. Über uns wacht der Arzt aller Ärzte. Über uns wacht Gott, der Schöpfer. Jakobus gibt den Ältesten ganz klare Anweisungen. Sie sollen über den Kranken beten. Sie sollen Kranke mit Öl salben. Huch, das klingt katholisch. Letzte Ölung. Huch. Dabei ist überhaupt nicht an etwas Magisches gedacht. Nein, hier wird schlicht und einfach der Psalm 23 konkret gelebt. Sie beten ihn, manche vielleicht sogar jeden Tag. Du salbst mein Haupt mit Öl. Haben sich eigentlich schon mal Gedanken gemacht, was das heißt? Im 23. Psalm bezieht sich das auf das finstere Tal der Todesbedrohung. Wortwörtlich steht das nämlich da im Hebräischen, das Tal der Todesschatten. Das heißt, es geht um ein Leben, was bedroht ist, aufs Äußerste bedroht ist und das Angesicht der Feinde. In deiner Krankheitsnot, in deiner tiefsten Anfechtung darfst du dir das gefallen lassen. Du salbst mein Haupt mit Öl. Eine Schwester oder ein Bruder nimmt Salböl und macht auf deiner Stirn das Zeichen des Kreuzes. Du darfst es körperlich spüren, dass Gott dir jetzt nahe ist. Du darfst die Barmherzigkeit Gottes an deinem Leib spüren. Das ist eigentlich gemeint. Was für eine Wohltat. Und dann beten die Schwestern und Brüder mit dir zusammen um Heilung von deiner Krankheit. Jakobus schreibt weiter, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Wie wird das sein? Werden wir dann vom Bett aufspringen, gesund und munter auf unseren Beinen stehen, so wie der Gelähmte vor Jesus aufstand, sein Bett nahm und durch Jerusalem marschierte? Ja, Gott kann tatsächlich auch heute noch ganz besonders helfen. Ganz konkret helfen und heilen. Ich habe das erlebt, dass Menschen, die krebskrank waren, von heute auf den nächsten Tag geheilt wurden von ihrer Krankheit. Das ist möglich. Das kann Gott auch heute noch. Etwa wie jener junge Bibelschüler. Die Ärzte haben ihn bereits aufgegeben. Die Brüder und die Ältesten stehen an seinem Bett und handeln nach Jakobus 5. Sie beten und salben ihn mit Öl. Er darf weiterleben und hat viele Jahrzehnte lang einen gesegneten Dienst im Reich Gottes tun dürfen. Zwar immer begleitet von seiner Krankheit, aber so gebessert, dass sie ihn nicht in seinen Aufgaben lahmlegen durfte. Jakobus sagt, der Herr wird ihn aufrichten. Im Griechischen steht hier das gleiche Wort wie bei der Auferstehung von Jesus aus dem Grab. Aufrichten ist das gleiche Wort wie auferstehen im Griechischen. Aufrichten. Ja, Gott tut wirklich Wunder. Er kann auch heute unter uns das Wunder einer Heilung tun. Auch in den allerschlimmsten Fällen. Aber er kann kranke Menschen auch auf eine andere Weise aufrichten. Das gleiche Wort, aufrichten, steht im Johannesevangelium für die Kreuzigung Jesu. Ist interessant. Das Wort steht für die Auferstehung und für die Kreuzigung Jesu. Aufrichten. Er kann mich getrost machen, mitten in meiner Krankheit. Er kann mich stark machen und stützen, in meinem Sterben. Er kann mich trösten und meines Heils gewiss machen, mitten in meinem Leiden. Das ist auch eine Aufrichtung. Und was für eine. Wir haben es als Familie vor wenigen Jahren erlebt, als ein guter Freund an einem Hirntumor erkrankte und nach mehreren Monaten Leidenszeit schließlich auch daran verstarb, obwohl die Geschwister nach Jakobus 5 über ihn gebetet haben. Und er wurde gefestigt in seinem Vertrauen auf den Herrn und konnte auch die um ihn trauernden Geschwister noch trösten und aufrichten und wurde für viele in der Gemeinde zu einem lebendigen Zeugnis für Christus, bis er dann von Jesus heimgeholt wurde. Jesus, unser Arzt, weiß, dass es in unserem Leben nicht nur um Gesundheit geht, nicht nur um physisches Hergestellt werden. Es geht vor allem um unser Heil. Das ist die erste Ausrichtung seines Dienstes und seiner Liebe. Jesus sieht uns als Ganzes an. Er sieht uns als Geist, Seele und Leib. Er weiß auch darum, dass es Krankheiten gibt, die nicht nur leibliche Ursachen haben, sondern auch seelische und geistliche Ursachen. Jesus will, dass wir ganz sind, dass wir als Ganze sind, dass Leib, Seele und Geist heil werden. Natürlich hat keineswegs jede Krankheit eine Sünde als Ursache. Auch diese Haltung gibt es ja. Sogar unter Christen habe ich mir sagen lassen, es gibt Gemeinden, die das tatsächlich heute noch glauben, dass jede Krankheit eine geistliche Ursache hat. Der Blindgeborene etwa konnte für seine Krankheit überhaupt nichts. Für die meisten Kranken kommt ihre Krankheit völlig überraschend, etwa durch eine Virusinfektion. Da ist keine Sünde. Aber, und jetzt wollen wir den Spieß mal umdrehen. Wie geht es dir, wenn du längere Zeit krank bist? Sagen wir mal 4, 5, 6, 8 Wochen oder noch länger. Fängst du da nicht auch an, über dein Leben nachzudenken, nachzugrübeln? Kommen da nicht auch Gedanken ganz anderer Art, etwa in welchem Verhältnis deine Krankheit zu einer bestimmten Lebensschuld stehen könnte? Ganz unabhängig von der Frage, ob es da tatsächlich nur irgendeinen unmittelbaren Zusammenhang geben könnte, stellt sich für mich die Frage, ob Gott deine Krankheit vielleicht gerade dazu gebrauchen könnte, um dir Zeit und Gelegenheit zu geben, dein Leben neu in das Licht Jesu zu stellen und ungeklärte Dinge deines Lebens von ihm reinigen zu lassen. Krankheit als Lebenshilfe. Wie wäre es, wenn da tatsächlich ein Bruder oder eine Schwester zu dir kommen dürfte? Du rufst an und sagst, hallo, ich brauche jemanden, der mit mir redet, bei dem oder bei der du belastende Dinge aussprechen und loswerden könntest. Das wäre genutzte Krankheitszeit. Du würdest an Leib und Seele gesund werden. Ich biete dir an, vielleicht schon nach diesem Gottesdienst, deine Nöte anzuhören, für dich zu beten und wenn du es möchtest, dich zu segnen. Ich habe heute kein Salböl dabei, das können wir gerne ein andermal machen. Aber für dich zu beten und dich zu segnen. Wenn es jetzt gleich nicht sein soll, werden wir einen anderen Termin finden. Du darfst mich jederzeit ansprechen. Und ich sage das heute auch auf die Gefahr hin, dass dann vielleicht in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen ein paar Leute versuchen, das wirklich auszuprobieren. Ich bin auch bereit, wenn jemand in der Nacht nicht schlafen kann, weil er einfach nicht in der Lage ist, einen klaren Gedanken zu fassen, in der Nacht mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Also wenn Sie nachts absolut nicht fertig werden mit Ihren Sorgen, mit Ihrer Schuld, mit Ihren Problemen, dann dürfen Sie mich auch nachts um 2 anrufen. Ist für mich kein Problem. Zu Beginn unserer Predigt hörten wir von dem syrischen General Naaman. Als der geheilt aus den Wassern des Jordan stieg, Da ging der zu Elisa zurück und sagte: Nun weiß ich, dass kein Gott in allen Landen ist, außer in Israel. Wie schön, wenn das am Ende einer Krankheitsgeschichte stehen kann. Wie schön, wenn das am Ende deiner Leidensgeschichte stehen kann. Wie schön, wenn man das sagen kann am Schluss, wenn alles ausgesprochen, alles gesagt ist, alles vor Gott gebracht ist. Es ist kein Gott in den Landen, außer dem lebendigen Gott, dem Vater Jesu Christi, der mich geheilt hat, der mich herausgerissen hat aus meiner Schuld, aus meiner Krankheit, aus meinem Leiden. Es gibt aber auch andere Geschichten in der Bibel. Der Apostel Paulus ist dafür Zeuge. Er schrie zu Gott, dass dieser ihn von einer ganz schlimmen Krankheit heilen möchte. Aber Gott ließ ihm diese Krankheit. Er nahm sie ihm nicht weg, obwohl er sagte: Mensch, wenn ich diese Krankheit los wäre, dann könnte ich dir noch viel besser dienen. Und Gott sagt: Nein, die Krankheit ist gut für dich. Er gab ihm ein Wort dazu. Er sagte zu ihm: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mit diesem Wort richtete Gott den angeschlagenen Paulus auf. Wieder dieses Wort, aufrichten. Jakobus fordert uns heute Morgen auf, Seelsorge am Krankenbett zu betreiben und das ist noch fast viel wichtiger, zu erbitten. Einfach den Mut zu haben: Mensch, ruf doch beim Pfarrer oder bei dem Christen deines Vertrauens mal an und sag dem das. Ich muss mit dir reden. Wir müssen über meine Krankheitsgeschichte reden. Wie wäre es, wenn wir das so in unserer Gemeinde praktizieren würden? Wenn das der Umgangsstil bei Krankheit würde. Kranke rufen Älteste, die beten und salben mit Öl. Kranke und Gesunde in unserer Mitte werden bereit, beschwerende Fragen ihres Lebens auszusprechen und ihre Sünden zu bekennen. Übrigens ist genau diese Haltung unter den Christen in vielen Fällen der Kirchengeschichte der Ausgangspunkt für eine Erweckung gewesen. Wussten Sie das? Da, wo es Erweckung gegeben hat, wo viele Menschen Christen geworden sind, da stand am Anfang eine Bußbewegung, da stand am Anfang das Anrufen, ja, der anderen Christen: Du, ich muss meine Schuld loswerden. Du, ich muss ein neues Leben anfangen. Das stand am Anfang. Und ich weiß, dass viele von euch auch für Obertshausen um eine neue Erweckung beten. Da wäre Jubel im Himmel und große Freude unter den Geschwistern, wenn wir diese Kultur des sich gegenseitig Mitteilens, auch unserer Leiden und unserer Schuld in unserer Gemeinde wirklich fest verankern könnten. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.